Herzlich willkommen im Einhorn-Store. Wir verkaufen euch alles, was ihr braucht. Heute ist es die 582. Ausgabe des Sneakpots. Mit mir hier als der Chefverkäufer, das ist Robert Krüger.
Hallo, 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 kommen Sie rein. Wir verkaufen, was Sie brauchen, was Sie haben möchten. Stefan Giesbert dagegen sieht so aus, als ob er ein Einhorn kaufen möchte.
Das ist richtig.
Da hast du uns was eingebrockt, dein Zufallsgenerator. Was war denn da los?
Wie kommen wir denn zum Film Unicorn Store? Wir haben das ja schon das ein oder andere Mal erzählt, in die Sneak schaffen wir es im Moment gar nicht. Ach, da müssen wir auch nach der Sendung nochmal drüber reden, ob wir das nicht vielleicht demnächst mal wieder zumindest zeitweise aufleben lassen.
Ja, gerne.
Keine Sätze nicht beenden.
No pressure, no pressure.
Ja. deswegen kommt es ja durchaus mal vor, dass wir dann Netflix oder Amazon Prime-Filme gucken, die eben so ganz frisch oder relativ frisch rauskommen. Und ich hatte in die Filmkategorie geklickt und habe dann hier kurz mal nach einer Ziffer gefragt, habe dann durchgezählt und dann kam Unicorn Store. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das möchte ich nicht. Dann habe ich gelesen, auch Samuel Jackson. Okay, Samuel Jackson, dann gucken wir den. Ja.
Und dann ereilte mich eine WhatsApp-Nachricht, dass der Zufallsgenerator Unicorn Store ausgespuckt hat. Und ich dachte erstmal so, WTF? Und dann habe ich halt auch dann im Netflix rumgescrollt und habe genauso wie du so, oh, Sam Jackson, Brie Larson. Ja, okay.
Okay.
Unicorns, von mir aus, gucken wir uns an, Comedy, irgendwas. Stell doch mal die Frage.
Unicorn Store, worum ging's?
Haha.
Haha.
Genau, das ist so die Zusammenfassung. Also, wir haben in den Hauptrollen Captain Marvel und Nick Fury. Brie Larson und Samuel L. Jackson, die wir eben kurz danach, also dieser Film ist von 2017. 2019 kam ja jetzt ganz frisch Captain Marvel raus, wo die beiden wieder sozusagen die Hauptrollen geben. Aber hier noch davor, auch wenn der jetzt erst irgendwie, ich weiß gar nicht, wann der zu Netflix gefallen ist, aber der hatte 2017 schon Premiere.
April, genau. 2019.
Ja, er hatte 2017 Premiere auf irgendeinem Filmfestival.
Ja, Toronto.
Und ist auch Brie Larsons Regiedebüt.
Mhm.
Und ja, worum geht's? Sie spielt eine Anfang 20-Jährige, die, sagen wir mal, das mit dem Erwachsenwerden noch nicht so ganz abgeschlossen hat. Ist ja so ein immer wieder gerne aufgegriffenes Thema, die Millennials, die immer jung bleiben wollen. Diese Themen gab es ja schon in unserer Generation, ja, dass wir irgendwie nicht erwachsen werden und so weiter. Und das ist, wenn man so den Gazetten glauben darf, wird das ja immer schlimmer und die Millennials nehmen ja gar nichts mehr ernst, bla 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 bla, scheißegal.
Das ist jetzt unsere Generation, wir gehen halt da kann kaputt, aber die nächsten richten es ja zum Glück wieder.
Whatever. Genau. Sie ist also jedenfalls, sie wohnt zu Hause bei ihren Eltern im Keller und sie hat keinen Job, war an der Kunsthochschule, wie auch immer, wird da gefeuert, weil sie immer nur Dinge mit Glitzer und Rainbows und Unicorns malt.
Aha.
Das fanden die Uni-Professoren nicht so geil und haben sie da rausgeschmissen. Dann nimmt sie einen Job in einer PR-Agentur an und der Job bringt sie im Wesentlichen, also es ist so ein Intern, also so ein Praktikantenjob, wo sie irgendwie am Kopierer steht und für Leute Kaffee kocht und solche Dinge. Also das Leben ist alles so, dieser Übergang ins Erwachsenenleben, das funktioniert noch nicht so richtig hundertprozentig, weil sie sich auch die ganze Zeit in einer Traumwelt von Plüsch-Teddybären und bunten Unicorns und Rainbows befindet. Also das ist so das, wie ihr Zimmer so ausgestattet ist und wie sie sich selber sieht, wo sie gerne Zeit mit ihren Gedanken verbringt. Und dann relativ schnell kriegt sie einen Brief und der leitet sie zu einem offensichtlich so irgendwie magischen, aber vielleicht doch nicht magischen Unicorn Store, also einem Laden, der einfach nur The Store heißt und da drin ist ein einzelner Verkäufer, gespielt von Samuel L. Jackson, der eben behauptet, er verkauft we sell what you want, we sell what you need. Und ja, und sie möchte einen Unicorn haben und
weil sie es schon immer haben wollte.
Weil sie es schon immer haben wollte, genau. Und ja, er kann ihr das verkaufen, aber da muss sie erstmal so ein paar Reifeprüfungen dafür ablegen, ob sie bereit ist, einen Unicorn zu kriegen und wie die sich dann ausgestalten und so präzise gestalten die sich auch nicht aus. Das ist, hat alles viel Interpretationsspielraum. Und das wurschtelt dann so vor sich hin. Es gibt dann noch einen Mann, der dann irgendwann in ihr Leben tritt, den lernt sie in einem Hardware-Store kennen, weil sie Gestallungen für das Unicorn bauen muss. Und mit dem gibt es dann noch so ein bisschen, ja, also den lernt sie kennen und das gibt dann so ein bisschen, ja, ihre Eltern versuchen sie mit einem anderen Typen zu verkuppeln und so. Also es sind alle möglichen kleinen Handlungsfäden noch nebendran, die uns so mit ihrem Erwachsenwerden sozusagen beschäftigen. Und das Ganze ist sehr unicornig, sehr rainbowig, sehr lustig und sehr...
Sehr bunt.
Sehr bunt und halt aber auch, der Film versucht, glaube ich, auf so eine Art, im Englischen gibt es dieses schöne Wort quirky, ich weiß nicht, wie man das übersetzen möchte, seltsam, lustig, verschwurbelt, ich weiß nicht, was da das richtige deutsche Wort wäre, irgendwie so zu sein. Und
zauberhaft.
An manchen Stellen gelingt ihm das aber so richtig.
Ja.
Ja. Sag du doch mal, wie fandest du das? Wie hat das auf dich gewirkt?
Also es ist ja so eine Coming-of-Age-Film und das hat mich ja immer relativ schnell. Also das habe ich ja schon mehrfach irgendwie erzählt, dass ich das richtig gut finde. Aber also zum einen finde ich sie in vielen Szenen, gerade hinten raus, unglaublich alt. Also da wirkt sie eben nicht wie jemand, der noch ins Leben finden müsste, auch wenn der Charakter so angelegt ist, sondern nee, die sollte jetzt langsam da sein.
Brie Larson wird dieses Jahr 30, ne? Also.
Genau. Also, ist halt schwierig, jemanden mit 19 zu spielen.
Genau. Also es ist nicht so, dass sie alt aussehen würde oder irgendwie gar nicht. Also es ist eine hübsche junge Frau, überhaupt kein Problem. Aber man kauft ihr halt diese 19, 18, 20, was auch immer sie sein soll.
Ja, also ein paar Close-Ups.
Kauft man ihr nicht mehr ab. Sie wirkt zu erwachsen irgendwie.
Ja. Ich mochte dieses, oder mag immer noch dieses Zauberhafte. Also gerade der Anfang, wenn wieder alles aufgesetzt wird, wie es losgeht, mochte ich total. Das hat mir richtig gut gefallen, als sie zum ersten Mal in diesen Laden kommt und dieses zu groß, dieses zu drüber, zu bunt, zu besonders, fand ich ganz toll. Aber irgendwann, ich weiß gar nicht, was es war, aber da war so ein Punkt, wo es einfach so ja, mich verloren hatte dann. Dann war es nicht mehr dieses Besondere, sondern es war dann einfach so, ja, krieg halt das noch auf die Reihe und mach das und das wurde dann vorhersehbar und es wurde irgendwie ein bisschen lame, auch wenn das Ende dann wieder recht schön war.
Ich weiß, wo du hin willst und ich gehe da durchaus mit. Also ich fand auch im Setup am Anfang fand ich es irgendwie toll, wie quirky und seltsam diese ganzen Charaktere alle sind. Also sowohl ihre Eltern, die so drüber sind von der Art, wie die Figur angelegt ist.
Ja, aber total geil. Also
aber richtig toll, richtig toll drüber gemacht, so ja, wie die das spielen. Also die Mutter wird gespielt von Joan Cusack, also die Schwester von John Cusack. Und der Vater, da habe ich jetzt den Namen gerade nicht auf der Pfanne, aber ist egal.
Billy Whitford.
Okay, genau. Und die spielen das so Eltern, die, naja, wahrscheinlich würde man von denen erwarten, dass sie einfach mal auf den Tisch hauen und sagen, Mädel, jetzt mal Butter bei die Fische. Aber sie belassen es bei so ganz leichten Sticheleien und so hin und wieder mal zu erwähnen, dass sie mal irgendwie einen Arsch hochkriegen müsste. Aber die machen halt so Selbsterfahrungscamps für problematische oder Problemen beaufschlagte Jugendliche. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das korrekt ausdrückt. Und demzufolge haben sie die ganze Zeit so einen Sonderpädagogenton am Start, der dann irgendwie so, ja, total verständnisvoll und eben nicht so richtig mal ein bisschen Druck aufbauen, was sie vielleicht bräuchte. Weiß ich nicht, ob das helfen würde, bin da auch kein Experte, aber so fühlt sich das für mich an.
Es fühlt sich halt nicht nach Eltern an.
Genau.
Also es ist irgendwie, sondern eben nach Pädagogen oder ständig Hi oder sonst irgendwas. Also nee, weil sie sind viel zu verständnisvoll. Weißt du, wenn sich Eltern dann Sorgen machen, dann sagen die irgendwann auch was.
Ja, sicherlich nicht alle. Vielleicht haben deine das so gemacht, meine haben das so gemacht, aber da gibt es sicherlich auch andere da draußen, die genauso drauf sind.
Ja, die haben wahrscheinlich zu viel geraucht.
Ja, aber die sind auf so eine eigenartige Art weird gespielt und, ja. Und aber auch so, und das ist vielleicht auch einer der Kritikpunkte, die ich an dem Film dann schon habe, dass viele Szenen mir so vorkommen, als ob sie einer unglaublich lustigen, guten Idee entsprungen sind, die aber eigentlich nur für wie so eine Art Sketch-Comedy für diesen einen Moment taugt. Hm. Und dann auch genau so in den Film reingebaut worden sind. Und davon sind ganz viele drin. Also das sind so diese Szenen, wo sie dann mit ihrem Chef das erste Mal zusammentrifft.
Mit ihrem Chef. Wir müssen kurz über ihren Chef reden.
Lass mich den Gedanken, ich komme gleich zurück zum Chef. Der Chef ist einer dieser Punkte, dann die Kollegin, sie kommt rein in diesen PR-Dings, wo sie das erste Mal ihren Job da antritt und die PR-Agentur heißt PRR und PR. So, steht da so ein Schild an der Wand und ich so, ja natürlich heißt die so, ist ja klar. Und das sind lauter so, wenn sie in diesem Hardware-Store das erste Mal ihrem Virgil begegnet und das so durch die Regale gefilmt ist. Und er so super unterkühlt ist und dann irgendwie der Kollege, der hält Großes auf dich. Nein, der Kollege möchte, dass ich in einem Power-Tool-Accident umkomme. Und es sind so lauter so Kleinigkeiten, wo das so weirde Dialoge gibt an ganz vielen Stellen im Film, auch später in diesem komischen Selbsterfahrungscamp mit den Jugendlichen da, die alle irgendwie schwere Kindheit hatten. Mhm. Da sind so viele Kleinigkeiten drin, die sind unglaublich clever, kurz inszenierte Gags, die nicht zum brüllenden Lachen angelegt sind, sondern so einen kleinen, feinen Humor entfalten. Aber die fügen sich für mich nicht zu irgendwas zusammen, was am Ende zusammengehört. So, und jetzt zum Chef. Der ist doch auch köstlich, oder?
Der ist hart drüber, gespielt von Arne Schlinkläter. Wie er sie anbaggert, sie ist ja nicht richtig rafft oder so. Ich muss sagen, es gab eine Szene, wo sie ihm irgendwas auf den Kopf zusagt, was total richtig ist, und er aus diesem Grinsenden in einer Einstellung umfällt in so ganz ernst. Und wie das gespielt ist, das fand ich so geil. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt an die Szene erinnern kannst, aber.
Ja, doch, klar. Wo sein Lächeln so quasi das Gegenteil von dem, was das Faultier in der Zulassungsbehörde bei Zoomania macht. Nämlich langsam anzufangen zu grinsen. Genau das macht er umgekehrt. Ihm geht das Grinsen ganz, ganz langsam weg.
Ja, aber die Geschwindigkeit, ich fand das total gut.
Ja. Ja. Also ich meine, was der Chef auch noch ist halt so, das ist halt so extrem übergriffig, was der macht. Es geht so langsam dann irgendwann in die sexuelle Belästigung und nicht nur langsam, es geht da auf jeden Fall rein.
Direkt, ja.
Am Anfang ist er aber einfach nur so irgendwie so ein Weirdo, der sie da am Kopierer irgendwie trifft, ja. Und am Anfang ist er so aufgesetzt, dass du denkst, ey, das ist halt irgendwie der nächste Typ aus dem Cubicle nebenan, ist auch genauso ein Loser, der steht da jetzt mit der Kaffeetasse und labert sie irgendwie voll und redet irgendwie in einer Geschwindigkeit, dass dem hat man irgendwie den Stöpsel gezogen, dem fehlt total die Energie, der braucht den Kaffee dringend, muss er den austrinken, den er in der Hand hat, damit er aufwacht.
Ja.
Und dann stellt sich raus, der ist irgendwie der Senior Vice President von der Firma und sie hat ja gleich so einen von den wichtigsten überhaupt am Wickel und beeindruckt den auch ein bisschen von sich und er will halt irgendwie noch mehr von ihr und das baut sich aber so langsam auf. So am Anfang denkt man sich noch, naja, okay, der hat irgendwie einen Narren an ihr gefressen, das kann jetzt für ihre Karriere möglicherweise auch ganz gut sein. Und dann wird es aber relativ schnell creepy. Hm. Und wie das aber auch sich umwandelt und sie das, wie du gesagt hast, nicht rafft am Anfang.
Ja.
Und dann die Unterhaltung mit den anderen Kolleginnen, die quasi die ähnlichen Bogen durchgemacht haben. Mit ihm, so, okay, da ist eine neue Blonde, die für die interessiert er sich und dann lässt er die wahrscheinlich irgendwann auch fallen, wenn die nächste Blonde kommt. Und wie das alles so an ihr vorbeigeht und irgendeiner irgendeiner, ich weiß nicht, war das ihr Vater oder ich weiß es nicht mehr.
So was denn?
Irgendeiner kommentiert das, als sie, dass sie quasi einen Chef hat, der inappropriate ist und weiß nicht, dass es mit ihrem Freund ein bisschen schwierig ist und irgendwas und irgendjemand sagt dann so mehr oder weniger zu ihr, yeah, now you're living the life. So, jetzt bist du angekommen im Erwachsenenalter, ja. Mhm. Jetzt passieren dir all diese Dinge, die Erwachsenen halt passieren.
Ja.
Und es ist ein bisschen bitterböse, aber es ist auch nur so ein Kommentar und dann geht der Film sofort weiter und ordnet das nicht mehr weiter ein. Und ja, das Ende ist natürlich irgendwie zuckersüß, aber mhm. was ich, für mich sind das alles lose Teile, die für sich genommen total toll sind und es ist alles total bunt und diese Szene, wenn sie da für diese Präsentation reinläuft und dann unten im Dings steht und die andere sagt, okay, let's go, und dann dreht sie sich so schwungvoll und dieses Kleid fächert so auf.
Das ist cool, ja.
Da sind so visuelle Effekte drin, die sind einfach so toll. Und diese Präsentation ist so weird. Mhm. Die Reaktion ist, das ist alles so großartig gemacht. Aber irgendwie am Ende sitzt du da und denkst dir, das passt alles. Es gibt alles keinen Film. Das sind alles Sketche, die aneinander nicht zusammengehören. Das ist alles Quatsch.
Es also fühlt sie sich so ein bisschen an wie ein Stand-Up-Comedian oder so jemand, der so, weiß ich nicht, Sketche für Letterman oder wie die aktuellen jetzt heißen, schreibt. Oder Saturday Night.
SNL, ja.
Ja. Schreibt. Und jemand, der so von der Filmhochschule kommt oder so einen Quereinstieg machen möchte. Also ich habe ganz oft gedacht so, wow, da hast du jetzt an allen möglichen Quatsch im Hintergrund, an allen möglichen kleinen Sachen gedacht und gemacht, aber so das Ganze in der Szene, das hast du übersehen.
Ja, genau.
Weißt du, so jemand, der wirklich der Ansicht ist, ich habe jetzt alles in dieser Szene nachgedacht, aber diesen zentralen Punkt, um was es eigentlich gehen soll, das schafft er nicht rüberzubringen in der Situation. Und das fand ich so ein bisschen schade. Deswegen fühlte es sich für mich so an, eben wie so ein also ist ja ein Erstlingswerk von ihr, aber wie jemand, der eben von dieser Filmwelt noch nicht so eine Ahnung hat.
Ja,
und so alles können
wir nicht. Also hier würde ich jetzt nicht unterstellen. Ich würde eher sagen, das ist so. Ich verstehe die Ambition, das soll so dreamy und so künstlerisch und weiß ich nicht, manchmal hatte ich das Gefühl, ein bisschen, David Lynch ist vielleicht die falsche Assoziation, aber so, manchmal war so ein Level von Weirdness da drin, was so Lynch auch haben würde. Und irgendwie zu hoch gezielt und nicht so weit oben rausgekommen.
Ja.
Und irgendwie ist es zerbröckelt darunter. Ich glaube, die Ideen sind alle gut und aber im Endeffekt funktioniert es nicht. Zumindest für mich nicht. Und für dich ja offensichtlich auch nicht.
Nee, leider. Und also nach der ersten, weiß ich nicht, halben Stunde wollte ich ihn richtig mögen. Also da hat er mir richtig gut gefallen. Ich finde dieses Setup, das ist rund, das ist durchdacht, das ist, das passt. Da sind noch nicht so viele Einzelsketche, die so, gut, wenn du natürlich neue Charaktere kennenlernst, ist jedes Kennenlernen wie ein Einzelsketch, aber es webt sich da noch so zusammen, aber dann irgendwann fällt es halt eben so ein bisschen auseinander. Schade.
Hast du ihn auf Englisch gesehen?
Ja.
Der Typ, der den Virgil spielt, Mahmoudou Atti, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, wahrscheinlich nicht, den kennt man wohl, jetzt weiß ich gerade nicht woher.
The Circle zum Beispiel.
Ah ja, Frontrunner. Und Patty Cake. Cakes. Patty Cakes, das ist, hat, glaube ich, Claudia Hema besprochen. Ich fand, er hat für seinen, also sein junger Mann, ich weiß nicht, wie alt er ungefähr sein wird. Mal gucken, mal gerade hier in der IMDb.
Der ist 30.
Ja, okay. Also ungefähr genauso alt wie sie. Relativ, ja, so ein Schlacks, so ein dünner Kerl wie ich. Aber eine unfassbar tiefe Stimme. Und ich habe die ganze Zeit, immer wenn der gesprochen hat, dachte ich, boah, was eine coole Stimme für diesen, also diese Stimme hätte ich in einem viel wuchtigeren Körper vermutet.
Mhm.
So. Und er sprach immer so ganz ruhig und gelassen vor sich hin. Der war immer total entspannt, wenn er geredet hat. Und hat dazu mit dieser tiefen Stimme gesprochen, die ich gar nicht nachmachen kann. Und irgendwie, ich die ganze Zeit, immer wenn der im Bild war, dachte ich mir, ja, diese Stimme aus diesem Körper, das, wie geht das? Und also das war das Einzige, was mich immer an ihm fasziniert hat.
Ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass der irgendwie anders aufgenommen wurde. Also
ja, vielleicht hat es damit was zu tun.
Der Ton wirkte für mich ja zu nah oder weißt du, so wie wenn man so eine übersetzte Version guckt.
Ja, ich hatte aber so jetzt keine Anzeichen von dass die Lippensynchronität irgendwie kaputt war oder so.
War genau ja, synchron. Also.
Vielleicht hat er ein anderes fettes Mikro genommen oder so.
Ja, vielleicht hat er irgendwo verstecktes Ansteckmikro gehabt oder der durfte immer in das schöne Mikro sprechen.
Oder der hat einfach so eine Stimme, ich weiß es nicht.
Ja, natürlich. Vielleicht mal
irgendwas anderes mit ihm gucken.
Ja, aber also irgendwie als sie da draußen in dieser Hütte sitzen, irgendwie er ist so klar und so studiomäßig und sie ist so Umgebungsgeräusch verseucht.
Es gibt mindestens zwei Szenen in dem Film, wo der Ton echt nicht geil ist. Das sind beides Males, ist es ihr Ton, wo sie irgendwie, weiß ich nicht, so aus, ich sag jetzt Ausraster, ist es nicht wirklich Ausraster, aber wo sie sich eine schnelle Bewegung macht und sich wegdreht von irgendwas oder so und noch was sagt im Wegdrehen. Und da kommen die Mikros nicht mehr hinterher. Also so, dass der Ton so wegbricht von der Lautstärke her, so weil sie einfach, weiß nicht, aus dem Richtkegel vom Shotgun-Mic rausläuft oder so. Sehr ungewöhnlich für einen Hollywood-Film, dass man so solche Aussetzer in der Tonqualität hat.
Das ist mir nicht aufgefallen, aber gut.
Da hatte ich zwei Stellen, wo ich dachte so, up, was war das denn? Aber naja, tut der Sache keinen Abbruch.
Ja, möchtest du Punkte geben?
Ja, ich bin hin und her gerissen. Ich gebe ihm jetzt mal 6 Punkte. Darstellerisch ohne Zweifel toll. Sam Jackson spielt, weiß nicht, den.
Stimmt, über den haben wir eigentlich geredet, aber.
Ist das der Eichmann Willy Wonka oder so? Ich weiß es nicht.
Ja.
Hat mich ein bisschen an die Rolle erinnert im. Ach Gott, wie hieß denn der? Dieser Actionfilm mit Colin Firth. Secret, bla. Weißt du, was ich meine? Wo sie die jungen Leute da ausbilden. The Golden Circle hieß der zweite als Untertitel. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
Ach ja.
Mit diesen Schneidern.
Ja, genau.
Ja, du weißt, was ich meine. Die Hörer wissen auch, was ich meine. Da spielt im ersten Teil Sam Jackson so einen völlig durchgeknallten Bösewicht. Und hier ist er kein Bösewicht, aber
genauso durchgeknallt. Halt
Salesman, aber genauso durchgeknallt und irgendwie erinnerte mich das so ein bisschen daran. Und ich war mir auch nie sicher, ob er nicht doch noch böse wird. Es wird ja auch im Film diese Vermutung mal geäußert und das ist angenehm unklar. Und wie gesagt, vom Schauspielerischen toll, sowohl sie als auch, wenn ich ihr das Alter nicht abnehme, geschenkt von mir aus. Virgil toll, die Eltern okay, gut gemacht und vor allen Dingen der Chef toll. Die Story ist das, was so ein bisschen, oder dieses Kit, was dazwischen fehlt, haben wir ja schon erwähnt, das fehlt so ein bisschen und deshalb bin ich hin und her gerissen wie die Punkte und dann gehe ich so knapp oberhalb der Mitte und sage 6 Punkte.
Ja, da bin ich auch. Story fällt runter. Es sieht unglaublich toll aus, auch Szenenbild, die Umgebung, wo sie sind. Man kann auch immer gut in den Hintergrund gucken, nur sind schöne Sachen, kleine Gags oder einfach nur sehr rund zusammengezogen. Ja. Aber so das große Ganze, die Geschichte, der Grund, weswegen man es guckt, das fehlt. Aber es ist nicht so, dass man sich durchgehend ärgern muss.
Wolltest du als Kind ein Einhorn haben?
Nee.
Für mich sind ja Einhörner auch nur Angeberpferde.
Pegasus ist doch das coolere Einhorn, oder? Pegasus ist doch das coolere Einhorn.
So mit Flügeln. Ich bin ja Fan von Eseln. Ich mag ja Esel sehr. Und Pferde kann ich eigentlich nicht leiden. Insofern tue ich mich etwas schwer mit Einhörnern.
Wie heißt denn ein Einhorn, wenn es ein Esel als grundlegendes Tier ist?
Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber da wäre ich dabei.
Ein Einesel vielleicht?
Unidonkey, genau.
Magic Donkey.
Das ist genauso wie so ein Pfau, weißt du? So ein Pfau ist auch nur ein Prollhuhn.
Ja, das stimmt. Und das genauso, auch Angeberviech, echt, Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja. Tja. Nun ja, also, aber ja, jeder hat ja so seine Kindheitsträume, die er so haben wollte, nicht loslassen konnte, wenn er erwachsen wird. Bei manchen ist es, weiß ich nicht, ein Auto mit einem lauten Auspuff und bei anderen ist es halt ein Einhorn. Jedem das Seine.
Ja.
Ach, gut.
Lauten Auspuff. Was kannst du haben, wenn du 2000 Euro Auto kaufst, wo der Auspuff ein bisschen kaputt ist?
Ja, ich, hier fahren manchmal auch so Leute rum mit so Autos, mit lauten Auspüffen.
Hm. Denke, Auspüffen.
Auspuffen. Ja, wobei, man muss ja immerhin sagen, bei den Leuten, die so dieses komische, ihr ganzes Geld für so Tuning-Unfug ausgeben und so tiefer gelegte Brüll-Auspuff Opel Corsas fahren, wo ich mich immer frage, weißt du, wenn die so vorbeikommen, denke ich mir immer, ich würde gern wissen, was dein Ich von in 20 Jahren zu deinem Ich von heute sagt. Ich würde euch gerne konfrontieren, da wäre ich gern dabei.
Ja.
Aber das kann man leider nicht machen. Das finde ich irgendwie, das ist immer ein lustiger Gedanke, den ich dann habe. Ich denke so, du wirst auch nochmal erwachsen, wart's ab.
Ja, vor allem, wenn du so ein, so, weißt du, so Angebergeräusche machst und dann kommt so ein Corsa um die Ecke gefahren.
Ja, genau.
Weißt du, so
das schreit halt so ein Statement raus, was derjenige wahrscheinlich nicht senden will. Ich glaube, er denkt, dass er ein anderes Statement sendet.
Genau.
Und ja, so von wegen Coolness und Sportauto und geil und schnell und so. Und das Statement, was bei mir ankommt, ist halt, du Prolet.
Genau. Okay, ich bin der letzte Prolet, aber ich habe nicht Geld für ein richtiges Auto zum Kaufen.
Aber was man immerhin sagen muss, ist, dass im Gegensatz zu, also der hat dann so einen Doppelauspuff unten drunter und da kommt aus beiden Rohren Dreck raus, der meine Atemwege verschmutzt. Mhm. Aber immerhin sind diese beiden Rohre tatsächlich angeschlossen. Und dann siehst du aber heutzutage diese Autos, die so vom Hersteller direkt so kommen. So wenn du die Sportversion irgendwie, weiß nicht, von so einem Skoda Octavia oder keine Ahnung was, der hat dann hinten so entweder so einen Doppelauspuff oder beim Mercedes habe ich es neulich gesehen, da sind so vier Auspuffdinger.
Genau, rechts und links.
Genau.
Ist doch dann irgendwie nur ein Rohr angeschlossen, oder?
Richtig. Und das sieht total geil aus, wenn das Auto neu ist. Aber wenn die Karre mal 3 Jahre auf dem Buckel hat, dann siehst du halt, dass das eine Rohr total verrußt ist.
Genau. Weil der
Drecksdiesel da die Scheiße rauspumpt. Und das andere ist immer noch shiny and new. Und dann guckst du das so von hinten an und siehst, fake. So, dann denke ich mir, da hat der Corsa dann wenigstens ehrlich abgeliefert. Weißt du, der hat 2 Rohre und die sind auch beide dreckig.
Genau.
So, das hat alles. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Egal, das sind so meine.
Dass wir über Autos reden, Mann, oh Mann.
Ja.
Also über so Benzin, also Verbrennautos.
Ja, nee, das muss aufhören.
Okay. Droge der Wahl.
Droge der Wahl. Ich trinke, ich sage ja zu deutschem Wasser.
Du trinkst Wasser? Oh.
Ja, ich bin, ich habe mich impfen lassen mal wieder.
Ah.
Ich bin gerade so dabei, einer meiner Impfpässe von vor 20 Jahren oder so ist verloren gegangen.
Mach dich nicht so jung.
Und ich weiß nicht mehr so genau, was da drin stand, weil ist 20 Jahre her und ich habe mich damals, glaube ich, nicht so wirklich dafür interessiert. Und jetzt habe ich mal angefangen, meine ganzen Impfproblematiken aufzuarbeiten. Und das führt dazu, dass man sich dann so im 4-Wochen-Takt irgendwas reinjagen lässt. Mhm. Mit dem Shot einherging die Ansage, kein Sport, kein Alkohol. Und deshalb trinke ich heute Wasser.
Ja, wir haben heute unsere Tochter impfen lassen. Ich trinke alkoholfreies Bier. Nee, warte.
Ich wollte gerade sagen, das hängt nicht direkt zusammen, oder?
Nee, ist aber beides wahr. Nee, ich hatte irgendwie den ganzen Nacht schon Kopfschmerzen und habe jetzt nicht Lust, mir noch irgendwie Alkohol in die Binde zu geben. Außerdem finde ich es zu warm, um irgendwie ernsthafte Drinks zu haben. Und meine Bar ist so klein, dass ich irgendwie nicht diese leichten Sachen gerade parat habe.
Du hast einfach keine Limetten mehr, sag doch, wie es ist.
Ach, Limetten, ja, das sowieso nicht, aber... Ja, so einen leichten Tequila oder das hätte ich mir jetzt fast gefallen lassen, aber nee, irgendwie war schon den ganzen Tag nicht so gut und.
Also sehen wir der Tatsache ins Auge, es ist eine spektakuläre Ausgabe der Droge der Wahl heute.
Komplett alkoholfrei, das hat man auch lang nicht, oder?
Ja, das stimmt. Nun ja, dann.
Und mein Bier ist schon langsam warm geworden, weil es schon fast eine halbe Stunde hier im 34 Grad warm Wohnzimmer steht.
Warum hast du denn 34 Grad im Wohnzimmer? Was ist denn da
ist ein
los?
Ein bisschen betrieben, aber ich glaube, es sind 26 oder so, sind es schon.
Ja, bei uns waren es vorhin 24,5, als ich zuletzt geguckt habe.
Ja, na gut.
Aber jetzt wird es ja kühl. Wir haben ja mittlerweile 11:30.
Es ist 11:30 schon. Oh Gott.
Ja.
Was ein Glück, habe ich Elternzeit und muss morgen nicht aufstehen.
Ach, du hast es gut. Ich gehe morgen arbeiten, wie immer.
Ja. Okay.
Ja. Also.
Der große Teil an Filmen haben wir jetzt mittlerweile abgeliefert in dieser Sendung. Du hast aber noch zwei Serien, die du zumindest mal kurz anteasen willst, dass du sie in einer der nächsten Sendungen besprechen werden möchtest. Und die Hörer, die das jetzt interessiert, die sagen, ach, gucke ich mir mal an, um mir dann anzugucken, was der Robert darüber sagt. Hier also die Vorwarnung.
Genau. Wenn also jemand so verrückt sein möchte und einfach mal so irgendwas angucken will, nur weil ich das gucke, dann wäre das jetzt Gotham, eine Serie aus dem Jahre 2000, jetzt müsste ich lügen, 14 glaube ich oder sowas. Ja, 14. Mittlerweile sind 5 Staffeln irgendwie da, die neueste eben jetzt gerade aus dem Jahre 2019. Ob die schon draus ist oder nicht, da bin ich jetzt überfragt. Für mich ist es gerade irrelevant, weil ich bei Folge 1 angefangen habe. Gotham, natürlich, wie man bei dem Namen erwarten würde. Das
habe sogar ich erkannt.
Geht es um Batman, beziehungsweise nicht wirklich um Batman, sondern wir sind natürlich in Gotham City. Und es geht eigentlich um James Gordon, also den Typen, den wir später als Commissioner Gordon kennen.
Mhm.
Wir sind jetzt aber halt zeitlich genau an dem Punkt, wo Bruce Waynes Eltern ermordet werden. Ist hier ein bisschen anders dargestellt, als ich das in Erinnerung hatte. In meiner Erinnerung werden die erst ermordet, als sie irgendwie den Schmuck, als er irgendwie den Schmuck von seiner Mutter noch haben will. Und den wollen sie dann nicht rausgeben und dann schießt er irgendwie, weil es irgendwie zu einem Handgemenge kommt oder so, so hatte ich das in Erinnerung. In der Version hier geben sie alles raus, der Typ nimmt alles und dann denkt er sich, ach, ich knall jetzt trotzdem ab.
Hm.
Also sehr viel kaltblütiger und böser. Wir haben hier in der Hauptrolle Ben McKenzie, das ist, den kennt man aus OC California, da hat er irgendwie 8 Millionen Staffeln lang mitgespielt. Und
OC California, kennst du?
Nein, aber meine Freundin.
Ich dachte schon.
Ja, und ansonsten Marina Baccarin, die kennt man aus Firefly. Und dann die Frau von Will Smith, Jada Pinkett Smith, spielt hier eine böse Wichtin. Ja, da gibt es noch so 1-2 Rollen, wo man die Gesichter wieder erkennt. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, James Gordon ist die Hauptfigur von Ben McKenzie gespielt. Und ich habe mal so ein bisschen über die Castliste gelesen, wen es da noch so gibt. Und da sind halt so die üblichen Kandidaten dabei, dass da irgendwie der Penguin mal vorkommt und der Riddler mal vorkommt und so. Also man, da bin ich jetzt überall noch nicht. Ich habe erst die allererste Folge gesehen und noch nicht weiter. Aber wenn man so über die Castliste guckt, dann denkt man sich, oder über die Liste der Figuren, dann weiß man schon, okay, da kommen so die Klassiker, sind alle drin und irgendwie Batman taucht sicherlich auch irgendwann mal auf. Dazu muss ich wahrscheinlich noch ein paar Staffeln weit gucken und das werde ich tun, weil ich fand die erste Folge ganz cool.
Okay. Also, Gotham wird weitergeguckt.
Genau, gibt's auf Netflix.
Was hast du noch geguckt?
Naja, es stand ja an, dass Christoph mich aufgefordert hat, ich möge doch jetzt bitte mal mit Expanse endlich fertig werden, das bin ich ja auch schon, und möge mit Discovery der zweiten Staffel anfangen. Das habe ich jetzt gemacht, da habe ich mich schon etwas weiter reingeschmissen. Ich glaube, Christoph hatte wortwörtlich, ich weiß nicht, ob er das in der Sendung gesagt hat oder vorher, sagte er irgendwann, mach das jetzt, guck das mal, ich habe Redebedarf.
Aha.
Und ich habe jetzt 4 Folgen weit gesehen, ich glaube 15 sind's, also so Pi mal Daumen ein Drittel. Nicht ganz ein Drittel habe ich rum. Und ich verstehe jetzt, was er meint.
Okay.
Ich habe jetzt auch Redebedarf, aber ich werde das jetzt noch fertig gucken und dann müssen wir eine Robert und Christoph diskutieren über Discovery Staffel 2 Folge machen. Und ich weiß jetzt natürlich noch nicht, was in den nächsten 11 Folgen, die mir noch bevorstehen, noch kommt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in eine Richtung gehen müssen, dass wir sagen, wir machen ab hier Spoilers-Besprechung oder so.
Da können wir auch mal drüber springen.
Genau. Da müssen wir mal gucken, ob wir sowas machen. Ich verstehe jetzt, was er meint. Ich habe auch Redebedarf.
Okay.
Vielleicht wird das ja alles noch viel krasser. Also wir werden sehen.
Mhm. Gestern hingegen hatte ein großer amerikanischer Konzern Redebedarf.
Oh ja.
Und hat seine Developer, was heißt das, Entwicklerkonferenz eröffnet mit der traditionellen Keynote, die ich ja sonst, ich glaube, die letzten 5, 6, 7 Jahre immer live geguckt habe und gestern zum ersten Mal nicht. Irgendwie ging es dem Kind, war irgendwie müde und so immer, ach komm mal, lass mal spazieren gehen und dann war auf dem Feld und so, oh, die Keynote fängt an. Ja gut, dann heute nicht.
Ja, ich saß in einem Kita-Elternbeiratssitzungsabend.
Auch sehr schön.
Ja, und dann habe ich erstmal Unicorn-Dingens geguckt und habe die Keynote heute noch nachgeholt.
Ich habe sie heute zum großen Teil nachgeholt. Also, sag mal, 60-70% habe ich schon geguckt. Den Rest kann ich dann noch nachgucken.
Genau. Ja. Also, ich meine, mal kurz Abriss. Also, wir haben viel neues Zeug für so Apple-Fanboys wie uns in Sachen Software vor allem bekommen.
Ja gut, ist ja traditionell.
Genau, also wird
iOS 13 vorgestellt.
Genau, kriegt jetzt Dark Mode und sie haben extrem viel an dem ganzen Multitasking-Thema am iPad gemacht.
Das sah echt spannend aus, fand ich.
Ja, und haben das so weit abgekoppelt, dass sie es jetzt sogar iPadOS nennen, auch wenn es natürlich faktisch immer noch iOS darunter ist.
Ja.
Finde ich gut, ist nötig. Was sie immer noch nicht gemacht haben, ist einen verdammten Multi-User-Mode, den haben sie fürs für den Apple TV angekündigt.
Stimmt. Da war ich mir sicher, das kommt jetzt fürs iPad, kommt der auch.
Aber vielleicht kommt er ja auch noch. Ich meine, es ist ja nur ein Sneak Peek jetzt. Bis das veröffentlicht wird, sickern ja noch eine Menge Betas raus und dann irgendwann auch die erste Public Beta dann im Juli, da werden wir dann mehr wissen. Vielleicht ist das ja so.
Ja, aber dann hätten sie es doch angekündigt, oder? Das ist ja schon was, da warten viele sehr lange drauf.
Ganz schönes Gehetze, oder? Ich meine, er hat an vielen Features so, ja, das, ja, okay, next. Und dann denkst du so, wie jetzt, next.
Ja, so, warte mal, der hat doch aber an irgendeiner Stelle hat er gesagt, dass man seinen beruflichen und seinen privaten Apple-Account in irgendein Gerät reinschmeißen kann.
Ja, stimmt, dass du das trennen kannst und kannst eine berufliche und private Apple-ID haben, ja. Aber das ist ja noch kein, also es ist kein Multi-User-Mode. Wenn, dann müsste ich das ganze Set auch mehrfach vergeben können. Muss ich sagen, das hier ist beruflich, da habe ich nur die Sachen und das ist privat, da habe ich die Sachen.
Und das ist dann eben noch.
Und dann, ja genau, und dann möchte ich aber das ganze Set umschalten können und möchte sagen können, so und jetzt meine Freundin und die hat auch zwei Apple-Accounts, einen beruflichen, einen privaten oder halt nur einen privaten oder keine Ahnung.
Ja.
Ja, für den Fernseher machen sie das jetzt. Und das finde ich tatsächlich sinnvoll, weil ich am Apple TV, das hat mich schon immer genervt. Du machst dieses Teil an und alles, was mir empfohlen wird, sind irgendwelche Maulwurf-Videos vom Kind. Und dann macht Musik auf und da sich dann auch hier das Letzte, was gehört wurde, die ganzen Empfehlungen und so weiter, ist alles irgendwie Kindermusik. Und genauso, ja, da sind halt meine Playlists, weil das mein Apple Music Account ist, der da eingeloggt ist und meine Freundin hat dann ihre Playlists da nicht drin. Das könnte alles besser gehen. Ja?
Ja.
Das Ding ist nun mal das, was an der Anlage hängt, wo die Musik rausplärrt, wenn man es im Wohnzimmer hören möchte. Das muss anders funktionieren. Und das kommt jetzt. Was ich krass fand, ist diese Controller-Unterstützung im Hinblick auf Apple Arcade, dass sie jetzt sowohl Xbox als auch PlayStation-Controller unterstützen.
Ja,
ich glaube, das ist echt mal ein Move. Da hast du auch gehört, wie das Publikum ausgetickt ist. Das hat keiner kommen sehen.
Ja.
Das
ist cool. Das ist ja auch interessant für die Entwickler.
Ja, und damit könnte tatsächlich der Apple TV so als Gaming-Plattform mal ein bisschen aus seinem Nischendasein rauskommen vielleicht.
Ja, vielleicht also dadurch kann er durchaus dann relevant werden.
Überhaupt. Genau, ich meine, Controller-Unterstützung hatte er schon, aber da musste man halt wieder irgendwie so einen speziellen Controller kaufen. Klar, okay, Leute, die eine PlayStation 4 besitzen, die kaufen jetzt wahrscheinlich, also die können dann den Controller da dran koppeln, aber hey, sie haben eine PlayStation 4, also warum sollten sie das tun?
Ja, vielleicht gibt es irgendwelche coolen Apple, iOS, wie auch immer, Exclusive-Titel, damit sich's lohnt.
Ja. Aber halt schon alleine, weil viele Leute es so Vorlieben haben und sagen, nee, dieser Xbox-Controller, der liegt in meiner Hand einfach golden drin und ich mag die PlayStation-Controller nicht oder andersrum. Und ja, diese Gewöhnung an diese Controller ist einfach bei ganz vielen Leuten so massiv, seit Jahren schon, dass sie sich nicht umgewöhnen wollen auf irgendeinen komischen, dahergelaufenen Third-Party-Controller, den man, weißt du, den sonst keiner hat.
Mhm.
Vielleicht spielst du immer PlayStation bei deinem Kumpel zu Hause und bist da immer und der PlayStation DualShock liegt in deiner Hand einfach wie eingepasst, obwohl du keinen selber besitzt, weil du keine eigene PlayStation hast. Es gibt ja alles, alle möglichen Konstellationen und der Gebrauchtmarkt ist sicherlich auch viel, viel größer.
Ja, klar.
Da geht einiges da in der Richtung.
Ja, ich. Nee, das ist eine gute Idee. WatchOS, war da irgendwas Relevantes?
Ja, neue Watchfaces ein bisschen und ja, App Store, eigenständige Apps. Ja,
stimmt, das fand ich ganz nett. Ich habe jetzt erst neulich kennengelernt, dass meine Uhr sogar eine Taschenlampe hat.
Oh.
Hat mir meine Tochter erklärt. Mit 5 Monaten. Ja. Oh, diese Uhr, die drückt immer gerne irgendwie da drauf rum. Total noch ungesteuert, genau drückt und dann plötzlich leuchtet dieses Display ganz hell weiß. So, oh, was ist das denn? Und wo kommt das denn her? Taschenlampenfunktion? Aha, was die Uhr alles kann. Hast du die irgendwie angeschaltet, ja.
Das Coole an dieser Taschenlampenfunktion ist, dass du sie durch rechts-links swipen auch auf Rotlicht umschalten kannst.
Ja.
Und noch auf andere Sachen.
So blinkt.
Das Geblinke, das ist, glaube ich, ein SOS-Morsen, glaube ich, was das dann macht. Ja, aber diese Rotlichtfunktion und dass sie erkennt, wie du das Handgelenk hältst.
Mhm.
Wenn du reinguckst, ist es nicht so hell,
ja,
wie wenn du sie von dir wegdrehst. Dann wird sie heller. Mhm. Und dieses Rotlicht habe ich tatsächlich schon sehr oft benutzt, um im Schlafzimmer beim schlafenden Kind Dinge zu suchen im Dunkeln.
Ja.
Funktioniert dieses Rotlicht ganz fantastisch. Erstens, wie das halt Rotlicht so an sich hat, es blendet dich nicht so. Es macht deine Augenadaption nicht so kaputt, wenn du im Dunkeln was suchst. Und es macht das Gleiche natürlich nicht mit dem Kind, falls es doch versehentlich in dem Augenblick mal das Auge aufmacht und da hinguckt. Dann ist es nicht ganz so krass, wie wenn ich das mit weißem Licht mache. Weil dann ist sie wach und steht im Bett und dann habe ich das Problem am Hacken. mit Rotlicht habe ich da vielleicht noch eine Chance, dass das nicht gleich so die Retina rauslasert und das Kind dann knallwach ist.
Ja.
Habe ich schon ein paar Mal verwendet. Ist ganz gut.
Ja, nutze ich jetzt auch. Ich wusste es halt vorher nicht. Deswegen, gut, dass sie da noch rumdrückt.
Sehr gut, ja. Ja, und ansonsten, WatchOS, okay, kriegt eigenständige Apps, ganz nett.
Ja.
iOS, Dark Mode und Kleinigkeiten, waren auch ein paar Sachen bei, aber das werden wir dann gesehen, wenn es kommt.
Ja,
ist nicht so. iPad, wow. Wie gesagt, Multi-User, Multi-Fenster vor allem, also diese ganze Multitasking-Geschichte, dass du 2 Apps nebeneinander oder auch mal 2 Fenster der gleichen App, das war ja auch was, was es nie konnte.
Ja.
Auch sehr schön, wie er die 2 Word-Fenster nebeneinander macht und sagt, hier, I can have 2 instances of Word, that's enterprisey right there.
Ja, genau.
So, alle lachen. Sehr schön.
Ich habe da jetzt, fällt mir ein Screenshot genau an der Stelle nämlich gemacht. Von dem, der Notizen-App. Und das habe ich dir jetzt gerade mal geschickt, hatte ich hier vor der Sendung schon angekündigt. Da ist nämlich die Screens, die sie da aufbauen, um irgendwelche Sachen zu demonstrieren. Da diskutieren sie intern vermeintlich, welche PC-Switcher-Feature sie einbauen können, damit Windows-User sich schneller an iPadOS gewöhnen und irgendwie ein Placebo-Defragment-Tool, also Defragmentierungstool, was man einfach hin wieder mal benutzen kann. Random Blue Flashes und so. Also einfach
Control-Alt-Delete-Keyboard-Shortcut. New Apps, Task Manager, Rec-Edit. Das ist großartig. Ah, sehr schöner Screenshot, das habe ich gar nicht gesehen.
Genau.
Das gefällt mir gut.
Und dann auch Future Features für iPadOS, Shake to Copy und Shake to Send to E-Mail und neue Gesten.
Shake to Erase, nicht zu vergessen. Herrlich.
Shake to Charge, great workout.
Ja.
Und dann neue Gesten, Winkgesten.
Das spontaneous gesture.
Und dann Drama Mode, alles in Violett und dann benutzen sie halt irgendwie Lavender Mode, Lilac Mode, Mauve Mode, Eggplant Mode, Plum Mode.
Sehr schön.
Saulustig.
Ja, das ist mir durchgegangen, weil den Teil habe ich auf dem Handy geguckt tatsächlich.
Ja.
Und da ist das einfach zu klein, wenn du nicht ranzoomst, dann habe ich nur gesehen, ja, irgendwelche Notes, der macht da irgendwas.
Ja, genau. Und dann haben sie noch ein zweites, da haben sie so ein wie heißt das denn, so eine Skizze, wo sie einfach ein paar Sachen überlegen, wie sie die Keynote ein bisschen kürzer kriegen. Und da sind auch irgendwie ein paar lustige Sachen drin. Food Delivery for Audience. Oder Try and Close All My Rings Running on Stage. So. Ja. Dresscode diskutieren.
Ja, genau. Tucked or untucked? Das ist natürlich die Frage.
Ja, genau.
Ja.
Aber da wissen wir ja, dass die einzig wahre Lösung French Tuck ist, seit wir Queer Eye gucken.
Aha. Kennst du das? Bitte aufgeklärt werden, was ist French Tuck?
French Tuck ist, wenn du es nur quasi vorne reinsteckst, dass der Gürtel rausguckt in die Schnalle und rechts und links irgendwie so 3 bis 4 Zentimeter und dann hängt es raus.
I'm not sure.
Das nennt sich French Tuck.
Mhm.
Ja.
Okay. Whatever floats your boat.
Sieht meistens ganz cool aus. Also jedenfalls in der Serie, in der sie das verwenden.
Okay. Naja, ich glaube, das ist nichts für mich, aber muss ja auch nicht.
Kurze Zwischenfrage, zeichnest du auch beide Seiten auf oder zeichnest du nur dich auf?
Ich zeichne auch beide Seiten auf.
Okay, gut.
Mache ich immer, warum?
Bei mir stand es eben komisch.
Okay. Nee, läuft alles mit. Security first und so. Nee, ja, Safety first heißt ja.
Genau. Ja, dann ging es zu den Macs und sie haben einen neuen, oder hast du noch was anderes?
Nee, mach weiter. Okay.
Und sie haben was auf die Bühne getragen, was ich im ersten Moment als so eine Art Riesenkäsereibe gehalten habe, muss ich ehrlich sagen.
Die Assoziation ist ja völlig gerechtfertigt. Der alte Mac Pro hatte ja in der Apple-Szene den Spitznamen Cheese Grater.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein eindeutiger Fanservice mit voller Absicht.
Ja.
Dass der hier aussieht wie die modernisierte Space-Superversion vom Cheese Grater und demzufolge wieder aussieht wie eine Käsereibe.
Mhm.
Der letzte Cheese Grater war von 2008 oder 2009, weiß ich jetzt gerade nicht hundertprozentig.
Ja.
Dann hatten sie die letzten Version
runde Ei zwischendurch.
Die Mülltonne, genau, dann kam die Mülltonne.
Mhm.
Die sie ja dann jahrelang nicht abgedatet haben, dann einmal so halbherzig, lustlos gespeckbumpt und dann wieder vergessen. Dann ja auch zugegeben, dass der thermische Probleme hatte und sich nicht mehr sozusagen verbessern ließ, weil einfach das Design nicht, also das war einfach zu eng da drin und zu heiß und ging nicht. Ja, und jetzt diese Kiste mit einfach einem Leistungsniveau, das nicht von dieser Erde ist, aber auch einem Preisniveau, das nicht von dieser Erde ist.
Ja. Aber also, ist halt Profi-Werkzeug. Also ist nichts, was wir beide zum Podcasten uns hinstellen müssten. Aber wenn wir jetzt eine Filmfirma hätten und mit unseren Werbeclips oder Musikvideos oder weiß ich nicht was Geld verdienen würden, dann ist das durchaus was man ausgeben kann. Also ob ich mir dann so ein Ding hinstelle oder irgendwie eine Avid-Lösung oder sonst irgendwas.
Ja, das ist schon klar, aber also, das,
ich finde es jetzt nicht so dramatisch, so oh, 10.000 Euro für einen Computer. Oh mein Gott, das ist halt Profigerät. Also ich könnte es mir, möchte es mir gar nicht leisten, so einen Computer. Aber
ja, nee, das ist natürlich richtig, aber ich komme da eher so aus der Richtung, dass ich denke, naja, das ist halt der eine neue Mac, der wieder, wie sagt man, modular upgradebar ist, wo ich Dinge ein- und ausbauen kann, wo ich PCI-Slots habe, wo ich Hardware nachstecken kann, wo ich Grafikkarten austauschen kann. Also wenn ich das wollte, wenn ich jetzt sagen würde, ich kaufe mir jetzt einen Rechner mit zukunftsmäßiger, fetter CPU. Ich meine, du kannst ihn bis auf 28 Kerne aufbohren. Das Einstiegsmodell ist ein 8-Kerner. Also das ist nicht kleckern, sondern klotzen, so nach dem Motto.
Ja.
Dann würde ich halt sagen, naja, okay, das ist, das wäre vielleicht dieses Line-Up, wo man rein möchte, wo man dann vielleicht irgendwie das Einstiegsmodell kauft oder so. Aber das Einstiegsmodell kostet halt schon $6,000.
Also wahrscheinlich 15.000 Euro oder so.
Ja, nee, keine Ahnung, der wird wahrscheinlich, es ist ja immer in Amerika, also bei uns kommt ja noch die Mehrwertsteuer dazu, dafür ist es dann vom Euro-Umrechnung wiederum ein bisschen weniger, plus Shipping, plus, also
ja,
da rechnen sie ja auch immer was für, also im Endeffekt kommen wir wahrscheinlich dann bei 6,5 oder so raus, keine Ahnung, ist jetzt nur geraten. Der wird teuer, definitiv.
Genau, natürlich, es ist halt so, wenn du dir, sag ich mal, im Konsumerbereich ein Apple-Produkt kaufst, dann kaufst du dir eins und das hast du dann eine Zeit und das hast du auch vermutlich länger als den einen oder anderen PC von Windows oder so. Aber du kannst halt kein Upgrade machen, also oder nur sehr, sehr schwer. Also weiß nicht, wenn du jetzt neuen Speicher in dein MacBook einlöten möchtest, das möchte man eher nicht. Aber der hält halt irgendwie seine 8 Jahre oder wie, deiner ist doch jetzt schon bald 10 Jahre alt, oder?
Meiner ist schon, ja, noch nicht ganz.
9. Gut, aber er kann trotzdem noch Woche für Woche Podcasts produzieren und natürlich wird nicht alles mehr viel Freude machen, aber die meisten Sachen gehen ja noch ganz gut drauf.
Definitiv.
Und wenn du was haben willst, wo du eine neue Grafikkarte reinstopfen kannst oder einen neuen Rechner, neuen Rechner, genau, neuen Prozessor oder Speicher, dann muss man halt, also wenn einem das Wichtige ist, muss man halt irgendwie in eine andere Umgebung gehen, leider.
Ja, aber ich meine, jetzt gibt's wieder Performance in einem unfassbaren Maßstab. Bisher war es ja so, dass du in letzter Zeit, wenn du richtig kompromisslos Performance wolltest und wolltest so eine Video-Workstation oder sowas bauen, dann warst du in den letzten Jahren einfach bei Mac nicht mehr richtig.
Genau.
Und das haben sie jetzt definitiv wieder umgekehrt. Also dieser Rechner kann jetzt irgendwie sowas wie 3 8K-Streams in der Videoschnittsoftware in ProRes RAW unkomprimiert ohne irgendwie Proxy-Workflow einfach so bedienen. Wahrscheinlich nicht im Grundausbauzustand, sondern halt mit diesen ganzen Upgrades, die sie da vorgestellt haben. Und so zusammengeklickt wird er wahrscheinlich 20.000, 25.000 Euro kosten. Keine Ahnung, ist jetzt auch nur geschätzt, weil die Preise noch nicht veröffentlicht sind, glaube ich. Zumindest habe ich jetzt noch nicht hinterher recherchiert, vielleicht ist es mittlerweile. Aber wenn ich sehe, dass der iMac Pro sich auf, glaube so 16.000 Euro oder so kriegst, ihn problemlos geschossen, dann kann ich mir vorstellen, dass du den, der auch einen höheren Einstandspreis hast, wahrscheinlich auch problemlos über 20 kriegst, vielleicht sogar noch höher.
Ja.
Aber dafür kann der halt Sachen, die du im Moment im PC-Bereich einfach wahrscheinlich so nicht zusammenklicken kannst. Also diese Art von, diese Anzahl von Grafikkarten, diese Anzahl von CPU-Cores, was war es, irgendwie Terabyte, 1,5 Terabyte Hauptspeicher oder sowas.
Ja.
Also ist völlig absurde Zahlen einfach, die da zustande kommen. Fettes Ding. Wirklich fettes Ding.
Ja.
Und dann dieser Monitor dazu, den sie dann da noch vorgestellt haben.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Okay, willst du, soll ich weiterreden oder soll ich es lassen?
Eigentlich möchte ich nicht gespoilt werden.
Okay, aber ich sag dir, beim Preis fällst du auch hinten über, sagen wir es mal so.
Ja, das hat es ja vorhin schon vor der Sendung erzählt, dass das auch entsprechend hoch ist.
Ja. Und das hat mich zum Beispiel, also, dass Apple endlich mal wieder einen Monitor vorstellt, da hatte ich eigentlich darauf gewartet, weil ich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen denke, ja, irgendwann werde ich mir einen neuen Rechner holen, dann soll es ein iMac sein oder hole ich mir doch irgendwie einen Laptop und einen externen Monitor, aber dann ist es irgend so ein komischer externer Monitor und die Apple da im Angebot hatte von LG, die war auch alles irgendwie so, und ja, kaufst du dir irgendeinen Dell-Monitor vielleicht, die sehen immer ganz okay aus, aber irgendwie, dann schwebt ja die ganze Zeit so dieser Gedanke rum, irgendwie bringt Apple wahrscheinlich mal wieder ein Display mit dem iMac Pro, mit dem Mac Pro spätestens, können sie es ja eigentlich nicht mehr ohne machen, weil sie können nicht so einen Rechner da hinstellen und sagen, ja, Monitor haben wir nicht. Also mit dem Mac Mini kann man das dann noch machen,
ja.
Aber mit dem Mac Pro ist das irgendwie nicht mehr so richtig, das kauft dir dann keiner mehr ab.
Ja, das stimmt.
Und jetzt haben sie dieses Ding rausgebracht, diesen Monitor, und der ist so alles, was du jemals von einem Monitor erträumen konntest. Und dann siehst du am Ende das Preisschild und denkst dir, ja, aber das kann ich nicht an Mac Pro hängen, an MacBook hängen. Also da, weißt du, da steht der Rechner vom Preis her mit dem Monitor, an dem er angeschlossen ist, in keinerlei Verhältnis mehr. Das ist einfach hart. Das ist einfach sehr hart.
Ja.
Und dann zeigen sie halt, dass du an den neuen Mac Pro, wenn du ihn da mit voller Grafikkartenausstattung machst, kannst du irgendwie 6 von diesen Dingern dranhängen. Und dann fängst du, wenn du den Preis kennst, mal kurz an zu rechnen, und dann ist dir so, Alter, kann ich eine E-Klasse von bestellen? Was soll das denn?
Ja, das kommt dann zu was dein Beruf ist.
Ja.
Ja.
Naja.
Gut. Also da werden wir wahrscheinlich nicht zuschlagen.
Nein.
Wenn wir zuschlagen, dann haben wir vermutlich im Lotto gewonnen oder so.
Ja, danach.
Oder einen spendablen Chef bekommen.
Auch eine Idee, ja. Leider mache ich im beruflichen Umfeld echt nichts mit Mac, also da ist bei mir an der Front nichts zu erwarten.
Ja, mir auch nicht.
Das ist schade. Ja. Aber wenn das so wäre, dann gab es im Endeffekt noch hinten raus die Vorstellung von einem neuen UI-Framework für die Entwickler. Sehr toll. Und das, was ich da so gesehen habe, die haben nur ganz kurze Ausschnitte, so ein ganz kleines bisschen Code gezeigt und wie das in Xcode integriert ist. Und da läuft einem schon das Wasser im Munde zusammen. Da denkt man sich schon so, okay, wann kann ich mal ein Mac-Projekt machen? So, ja, also,
okay.
Nice irgendwie. Wirklich nice. Würde ich gerne mal meine Füße reinhalten. Und ja, und dann bei macOS, ich will es jetzt hier nicht spoilern, aber Craig Federighi ist ja gerne mal für einen Scherz bekannt auf der Keynote, und du musst dir angucken, was er erzählt zum Thema, wo sie mit iTunes hinwollen. Da habe ich sehr gelacht. Das wäre wirklich lustig.
Okay, ja, ich freue mich drauf. Ach stimmt, macOS kommt ja auch noch.
Ja.
Ja.
Das hat auch einen
und die kommen wahrscheinlich Abend. Alle wieder irgendwie later this year, also September, Oktober.
Genau.
Wenn die neuen iPhones kommen.
Exakt, damit. Ja, Public Beta im Juli und richtiger Release dann in the fall.
Ja.
So hieß es.
Okay.
Ja, nee, war schön. Was ich interessant finde, wie ist denn das bei, worüber ich gerne noch sprechen würde, ist dieses Privacy-Ding. Sie machen ja relativ viel mit Privacy und versuchen das jetzt immer mehr als so ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber der datensammelnden Konkurrenz zu machen.
Auch sehr schön die Spitzen da.
Ja, und ich finde das absolut toll. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal hier drüber geredet.
Ja.
Gab es ja dann auch noch Feedback in den Kommentaren. Ich habe es neulich wieder gemerkt, habe ich mit einem Kollegen diskutiert, der, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich sag mal, so ein bisschen den Aluhut auf hat, was so Daten und ja, also er benutzt keine Cloud-Dienste und sonst auch so generell skeptisch gegenüber großen US-Konzernen und, weiß nicht, Überwachung etc. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso er dann ein Android-Handy hat und nicht bei Apple ist. Und ja, ich sag mal, er ist kein Apple-Nerd und deshalb steckt er thematisch nicht so tief in der Geschichte drin, wie wir vielleicht, die wir das etwas direkter verfolgen. Aber ich fand es interessant, was er für ein Bild von Apple hatte, das war überhaupt nicht von Privacy geprägt. Also diesen ganzen Effort, den die seit Jahren jetzt machen, sich da auch mit dem Justice Department anzulegen und diesen ganzen Shitstorm in den USA mit diesem San Bernardino iPhone da auf sich zu ziehen und zu sagen, nee, entsperren wir nicht, können wir nicht, machen wir nicht, wollen wir nicht. Und dann quasi natürlich von der konservativen US-Presse hingestellt zu werden, als die unterstützen hier den Terror und so.
Mhm.
Aber trotzdem hart zu bleiben und zu sagen, nee, erstens ist das eine Bullshit-Interpretation und das könnt ihr jetzt da in der Presse so erzählen, aber es stimmt ja nicht. Und trotzdem sozusagen die eigene Reputation der Firma da auch mit in die Waagschale zu werfen, die ja dabei auch kaputt gehen kann, wenn die konservative Presse ihren Spin gewinnt. Und am Ende das ist, was bei den Leuten hängen bleibt, dann war das vielleicht am Ende ein Fehler sozusagen für die Verkaufszahlen. Aber eben zu sagen, nee, Prinzipien sind Prinzipien und Privacy immer weiter zu spinnen und bei jedem neuen Feature, was sie vorstellen, immer zugleich zu erklären, dieses Audio geht nicht zu Apple, das wird nicht übertragen, das da wird auf deinem Gerät verschlüsselt, wird dann in die Cloud übertragen und nur wieder auf deinem Gerät entschlüsselt, wenn dies, das da machen wir so und so, das da wird niemals, dem der App verbieten wir, dass sie jetzt über Wi-Fi und Bluetooth versuchen kann, irgendwie Location zu tracken und dir immer fein granularere Controls zu geben und zu sagen, nee, wenn die App dich nach der Location fragt, dann kannst du jetzt nicht nur sagen, gebe ich der App immer, wenn sie im Vordergrund ist, oder gebe ich der App auch im Hintergrund, sondern du kannst jetzt auch sagen, gebe ich der App jetzt dieses eine Mal und beim nächsten Mal will ich wieder gefragt werden.
Ja.
Also all diese Dinge, die sie jetzt so tun, um dieses Image weiter aufzubauen, fand ich am Beispiel meines Kollegen total interessant, wie das noch null bei ihm angekommen ist.
Das ist also krass,
er hatte Apple auch als genauso eine böse Datensammelkrake wie Facebook und Google bei ihm abgespeichert. So.
Mhm.
Und ich dachte mir dann so, wow, das ist krass, also wie das komplett verpufft ist und bei Nicht-Tech-Nerds und als solchen würde ich ihn jetzt mal stimmt gar nicht richtig, ich will ihn ja gar nicht in diese...
Ist der nicht auch Entwickler bei euch, oder?
Nee, ich will jetzt keine Namen nennen.
Ja, alles gut.
Irgendwie fand ich das einfach nur faszinierend, wie das so... Ich nehme ihn jetzt mal als prototypisches Beispiel für Otto Normal, ist jetzt vielleicht auch gemein, aber für das Argument jetzt mal gedacht, ja, dass das noch nicht so richtig angekommen ist. Vielleicht ist er auch einfach eine Ausnahme, aber ich habe das Gefühl, dass das so, dass das nicht ganz oft an der Hand zu weisen ist, dass es vielleicht tatsächlich noch nicht richtig kommuniziert ist so.
Ja, gleich ist ja auch mit Apple Pay und so. Nein, dann wissen die alles, was ich kaufe. Nein. Es werden weniger Daten gesammelt. Bei weniger Leuten.
Genau.
So.
Und ich meine, klar, da hast du immer die Verschwörungstheoretiker, die dann sagen, ja, das sagen die nur, das stimmt ja alles gar nicht und so. Na, okay, gut.
Die Leute, die kaufen dann auch kein Google-Handy.
Ja, seltsamerweise schon. Aber
ach so, weil sie ja da mehr Sachen machen können. Im Google-Handy kannst du ja immer alles machen noch. So wie du.
Ja, nein, es ist aber auf die Diskussion, dass sie andere Dinge tun, als sie in ihre AGB und in ihre Privacy- und Datenschutzrichtlinien, Datenschutzerklärung und AGB und so weiter und was sie da, also diese riesigen Texte, die von so Rechtsabteilungen aufgesetzt werden, wenn das, was sie da reinschreiben, nicht das ist, was sie machen, oder ich zumindest das nicht mehr glaube, weil ich denke, ja, die machen sowieso alles anders, als sie da reinschreiben. Mhm. Dann brauchst du gar nichts mehr. Dann kannst du in den Wald gehen und unter einem Stein wohnen, weil das ist halt völliger, also auf der Ebene brauchen wir nicht diskutieren. Höre ich allerdings in solchen Diskussionen dauernd dieses Argument. Das ist das, was sie sagen. Und denkst du dir so, what? Ernsthaft? Also so volles Verschwörungstheoretiker Breitseite. Insofern, auf der Ebene brauchen wir nicht weitersprechen, aber dass sie eben diese Botschaft von iCloud ist noch nicht perfekt, da haben sie, glaube ich, zum Teil noch die Schlüssel oder vielleicht bin ich da auch nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber da gab es irgendwie noch Mittel und Wege, dass Dinge, die du in deinem iCloud-Backup hast, da kommt Apple theoretisch dran, wenn sie von Gericht dazu gezwungen werden. Insofern, das ist noch nicht perfekt und natürlich muss man irgendwo vielleicht auch den Gesetzgeber, beziehungsweise eigentlich den Gesetzgeber, aber zumindest die Strafverfolgungsbehörden verstehen, wenn sie irgendwo vor so einem Ding stehen und denken, hey, wenn wir jetzt doch nur da reingucken könnten, dann hätten wir doch. Was sie dann halt immer nicht kapieren ist, wenn man das für den einen macht, dann hat man es für alle versaut.
Genau.
Und das ist halt das so ein Problem, klar, dass man dieses Problem irgendwie auch von zwei Seiten betrachten kann und dass das auch Nachteile hat, alles geschenkt.
Ja, aber natürlich, das ist in der konkreten Situation, wo man Menschenleben retten kann oder einen terroristischen Fall aufklären kann oder sonst irgendwie ein Verbrechen, dass es schwer auszuhalten ist, dass man diesen Weg eben nicht gehen kann, weil es halt einfach sicher ist und keiner da ist, der es jetzt einfach knacken kann, jedenfalls nicht, wenn man einfach bei Apple vorbeiklebt und klingelt, dass dann irgendwie so ein Script-Kiddy oder irgendjemand, der sich damit richtig auskennt, das vielleicht doch gehackt kriegt. Ja, gut. Das ist dann wohl so. Das war ja doch bei diesem iPhone war es auch so. Apple hat gesagt, nee, dann gab es Streit, dann haben sie gesagt, nee, können wir nicht, ehrlich nicht. Und dann kam irgendjemand um die Ecke und hat es irgendwie zwei Tage später aufgemacht.
Ja, die haben sich irgendwie bei irgendeiner israelischen Sicherheitsfirma, glaube ich, irgendwann war das weil sie irgendwas gekauft haben, wo sie aber auch nicht gesagt haben, was sie da genau gekauft haben, wie viel sie dafür bezahlt haben. Das kam dann irgendwie später, gab es dann diese komische Grey Key Box, die das konnte. Ja.
Also, natürlich gibt es immer, also die Leute, die Krypto machen, werden immer besser und die, die Krypto kaputt machen wollen, werden auch immer besser. Halt ein Wettlauf.
Klar.
Und
naja, aber naja, also ich fand es nur interessant, dass Apple jetzt diese Privacy as a unique selling proposition immer weiter sozusagen vorantreibt und dass ich dann aber gleichzeitig in meinem Umfeld so merke, dass das nicht richtig ankommt bei Otto Normal.
Vielleicht machen sie damit auch zu wenig Werbung, weil das ist doch auch einer von den unique selling points, weswegen man sich ein solches Gerät kaufen sollte.
Ja, genau. Also ich meine, sie machen das ja zum Teil. Also es gibt ja so Apple-Werbespots, in denen das in den Vordergrund gespielt wird, aber die sind natürlich trotzdem immer so leicht und luftig, diese Werbespots. Das ist ja immer, ja, weiß ich, das Ausmaß, in dem sie das mittlerweile sich auf die Fahnen geschrieben haben, wo wird das kommuniziert, wenn du nicht die Keynotes guckst?
Keine Ahnung. Ich kriege ja auch ganz wenig Werbung mit irgendwie.
Ja.
Ja, ich hatte heute eine lustige Situation, da war ich tanken und habe mit hier Apple Pay bezahlt und dann fragte ich mich so, Payback-Karte. Und da habe ich mir gedacht so, nee, deswegen bezahle ich hier mit dem Gerät, damit ich eben nicht von irgendjemand Quatsch getrackt werde. Hab dann nur freundlich gesagt, nee, auf keinen Fall.
Ja, genau, irgend sowas Ähnliches in der Art, sage ich auch immer.
Payback-Karte auf keinen Fall.
Oh. Genau. Ja, ich meine, das
die müssen es fragen.
Genau, die müssen es fragen.
Die kriegen nämlich echt Ärger, das hat mir irgendjemand mal erklärt. Nein, ich muss sie jetzt mal fragen. Ich weiß, dass sie keine haben. Ich muss sie trotzdem fragen. Wenn der Marktleiter da ist, okay, fragen sie mich. Ich werde weiter ablehnen. Okay. Gut, ist das Thema auch erledigt. Aber, ja.
Naja. Am nervigsten finde ich immer, wenn ich dann noch ein zweites Mal Nein sagen muss, weil es dann so, hatte ich, meistens ist es nicht mit Payback, sondern mit irgendwelchen Kundenkarten. Haben Sie unsere Kundenkarte? Nein. Möchten Sie sie? Oh, nein.
Ganz sicher nicht.
Wenn ich die haben will, dann, du bietest mir, du fragst mich, möchten Sie die Kundenkarte? Und wenn ich in dem Augenblick der Gedanke durch meinen Kopf zucken würde, oh, das klingt nett, da kriege ich bestimmt Rabatt oder so, dann würde ich doch wahrscheinlich von mir aus sagen, nee, aber was kann die denn? Oder so, ja. Mhm. Wenn ich das in dem Augenblick nicht tue, dann bin ich die offensichtlich nicht. Also,
ja.
Warum muss ich da? Ah, ja, aber so ist es. Ja, man kann sich auch, es ist so First World Problems. Ich muss ein weiteres Mal Nein sagen. Es ist wirklich furchtbar, was die mir zumuten da draußen.
Ja.
Ja.
Naja.
So gut. Ist das.
Also, so viel zum Thema Apple Keynote.
Genau. Wir freuen uns.
Ich würde ja gerne, also wenn ich so entwickeln und so könnte, würde ich da schon gerne mal hinfahren. Also das klingt irgendwie nach einer sehr coolen Veranstaltung, was man auch so drumherum mitkriegt und der ein oder andere Podcast, den man hört, sprechen ja auch darüber, wie sie da sind und was sie da erleben und so. Finde ich schon, klingt nach einem spannenden Event.
Definitiv, ja. Vor allem, wenn man da so,
also wenn man da
ja, was da alles so
schlaue Fragen stellen könnte.
Ja, genau. Oder dann so Code-Clinics, wo du dann mit deinem Code hinkommen kannst, wenn du irgendwelche Probleme hast oder so und sagen kannst, hier, das und das habe ich versucht umzusetzen, hat nicht funktioniert, so ist jetzt der Stand, was kann ich tun? Mhm. Ja, und dann kommt so ein Apple-Engineer und sagt dir, ja, nee, ja, hier, da, so und so und dann geht's.
Ja, das ist cool. Ja. Also, ja. Ja, und auch das Ganze drumherum und so, ist bestimmt ein cooles Event, also.
Nee, definitiv. Also wenn ich im Apple-Universum unterwegs wäre, ich bin ja im Microsoft-Universum unterwegs, privat im Apple-Universum und beruflich im Microsoft, auf der Microsoft-Schiene, ja, dann wäre ich da wahrscheinlich auch gerne mal vor Ort. So ist es halt, ja, völlig illusorisch, weil erstens kriegst du keine Tickets und zweitens kostet es Unsummen.
Ja. Oh, jetzt muss ich noch eine Lästerlichkeit erzählen. Mac und berufliches Umfeld. Bei uns gibt es auch irgendwie nicht die Möglichkeit, mit Mac zu arbeiten. Das ist irgendwie auch glaube ich, für drei Hanseln, die da Interesse dran haben, oder lass es 30 sein, ein zu großer Aufwand, da die ganzen Systeme zu portieren und dann so spezielle Windows-Software dann darüber, ist verständlich. Jetzt ist bei uns gerade großer Rollout für, weiß ich nicht, alle Mitarbeiter, gibt es neue PCs und dann wird das auch, es sind irgendwie 2.000 oder 3.000 Leute, wird das natürlich auch mit so Plakataktionen und Werbeschreiben und allem Möglichen begleitet, um die Leute eben abzuholen. So, Achtung, es gibt bald neue PCs und dann wird alles ein bisschen anders. Dann hast du Windows 10 und dann ist irgendwie alles neu und so sieht es aus und so weiter. Und das Lustige ist, die Plakate, die sie verwendet haben, da ist halt ein Mac drauf. Also man sieht es nicht deutlich. Also es ist so ein Schuss über die Tastatur. Aber es ist halt eindeutig das Apple-Zeichen zu sehen. Und es ist auch die amerikanische Tastatur, also oben in der Mitte das Y und unten rechts das Z. Also, ja, gut gemacht.
Ja,
so.
Ja, knapp daneben.
Da habe ich der Projektleiter gefragt, so, ach, werden Macs ausgerollt? Kriegen wir alle Apple-Produkte? Nee, wieso denn? Ja, weil ihr eure Fotos. Ach, ruhig. Okay.
Ruhig, geh weg, hör auf.
Ja, passiert. Aber fand ich sehr lustig, dass ich so, warte mal, das ist kein Windows-PC. Das Apfelzeichen kenne ich.
Wobei ich das schon erlebt habe im Business-Kontext, dass Leute aus optischen Gründen gerne einen Mac benutzen möchten. Und dann aus Business-Gründen halt wegen der ganzen proprietären Software und allem Scheiß, was man da so an Dingen am Bein gebunden hat, dann einfach einen iMac kaufen und den über Bootcamp dann Windows 7 war es damals, glaube ich, installieren und ja, und dann halt den Mac als schicke Hardware auf dem Schreibtisch stehen haben und aber Windows benutzen und dieses macOS nie starten.
Okay.
Ist irgendwie ein bisschen traurig so. Aber man merkt dann zumindest, ja, okay, also da das gute Design, das schicke Design von dem Gerät ist angekommen und vielleicht würde derjenige sogar gerne macOS verwenden, aber kann es halt nicht. Ja. Das war in dem Fall ein Geschäftsführer, der konnte natürlich frei entscheiden, was er sich da auf den Tisch stellt. Ja. Wollte unbedingt die schicke Hardware haben, weil das halt auch schick aussieht und so, aber repräsentativ aussieht auf dem Schreibtisch. Aber dann eben, ja, gezwungenermaßen dann eben immer über Bootcamp Windows hochfährt und das Ding als Windows-PC benutzt.
Mein Schreibtisch
dann blutet einem das Herz als Mac-Fan, aber
ja. Ja, gut. Mein Schreibtisch ist viel zu unordentlich, als dass es sich lohnen würde, da einen schicken Computer draufzustellen. Deswegen passt es ganz gut, dass da dieser Windows-Laptop draufsteht.
Ja, bei mir wäre das dasselbe Problem dann wieder mit den teuren Apple-externen Displays, weil auf meinem Schreibtisch stehen drei Monitore und.
Drei?
Ja. Das ist total gut. Nie wieder weniger.
Okay.
Also, ich habe keinen Laptop da stehen, sondern einen Desktop-PC und drei Monitore dran. Und das ist fantastisch.
Okay.
Man muss zwar immer Kopf drehen, so, aber. Ja, ist einfach einer mehr ist einer besser.
Ich habe zwei Fall. Und du schaffst kaum, mich zu sortieren, aber gut. Ja, also wenn man mal irgendwie groß viel Platz braucht, ist schon cool. Aber so in der täglichen Arbeit, ich schiebe dauernd die Programme von rechts nach links und dann ist wieder alles durcheinander und dann dockst du aus und wieder ein und dann sind sie alle wieder auf allen Mund. Oh.
Ja, das verstehe ich mit außen eindocken mit dem Laptop, das ist sehr nervig. Das passiert mir natürlich auf dem Desktop nicht. Beziehungsweise es passiert mir immer dann mal, wenn ich mich von Remote eingeloggt habe auf die Kiste, dann frickelt es manchmal alles durcheinander, wo ich auch noch nicht so genau weiß, warum das passiert. Mhm. Weil manchmal passiert es auch nicht und dann aber wieder schon, keine Ahnung. Ja, nee, aber so im Normalfall, ich weiß nicht, auf einem Monitor Browser und E-Mail und auf dem Hauptmonitor direkt in der Mitte vor mir mein Visual Studio.
Mhm.
Und auf dem anderen Monitor dann in der Regel meistens noch irgendwie irgendeine Software, LinkPad oder SQL Management Studio oder so, mit dem ich auf die Daten gucken kann, ja. Mit der die Datenbank, also die auf die Datenbank gucken kann, weil in der Regel manchmal bastelt man dann irgendwas und dann fragt man sich, ist das jetzt das Richtige, was er da anzeigt, ist das das, was in der Datenbank drin ist Oder fehlt da noch was? Und dann brauche ich immer die Datenbank nebendran, so einen Blick da drauf. Okay. Und ja. Oder halt da nochmal mehr Dokumentation, nochmal ein zweites Browserfenster oder so.
Ja. Ja gut, ich entwickle halt nicht. Also bei mir ist es sehr viel Mails und Dokumente erarbeiten und dann oder mal größere Excel aufeinander loslassen oder sowas. Und dann sind zwei Monitore wirklich.
Ja, auch neulich habe ich ein Pflichtenheft geschrieben und dann hatte ich irgendwie so ein so Dokumentationskram, den ich dazu lesen musste, quasi so Quellmaterial, wenn du so willst. Auf dem Hauptmonitor das Word-File, auf dem Monitor rechts daneben so diese ganzen Quellmaterialien und mehrere PDFs so offen und so nebeneinander geschoben. Und der linke Monitor blieb unberührt, da blieb weiterhin mein normaler Browser mit meinen üblichen Windows da, mit meinen ganzen Tabs, mein Outlook und meine ganzen Chats.
Hm.
Das bleibt dann unberührt da links, das ist immer das Gleiche, egal was ich rechts mit den beiden tue.
Das ist natürlich schon cool, ja.
Ist recht. Ja. Also ich würde es nicht ungern hergeben, das ist wirklich gut. Tja,
gut.
Nun denn.
Haben wir auch die Keynote und alle unsere Computerprobleme besprochen. Mann, alle. Ich weiß immer nicht, warum ich vor der Sendung rebooten musste.
Ja, das war wirklich, da musstest du mal so richtig hart durchgreifen, ne? Irgendwie.
Ja.
Aber hat sich dein Reaper jetzt wieder gefangen? Hat
er ja. Durch,
hat er doch noch aufgenommen.
Ja, ich hoffe es. Deswegen.
Sehr gut.
Lass uns sicherheitshalber die Sendung beenden. Stunde 16 haben wir jetzt.
Ja, das war ja auch nicht das Ziel, das jetzt unnötig in die Länge zu strecken, aber lang geworden ist dennoch wieder. Wir danken fürs Zuhören und wir danken natürlich auch schon mal vorab für eure zahlreichen Kommentare auf sneakpod.de und das war's für diese Woche. Tschüss.
Tschüss.